Liebe Schwestern und liebe Brüder, ich freue mich, dass ich ein Wort weitergeben darf, das der Herr seinen Jüngern gesagt hat. Also im Grunde eine Situation wie bei uns, nur dass es 12 waren, wir sind ein paar mehr und wir dürfen jetzt diese Worte hören als etwas, was der Herr zu uns sagt. Es ist ein Wort aus Lukas 21, aus der Abschiedsrede des Herrn. Und ich lese es mal vor. Er sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Warum ist das so wichtig, dass wir das hören? Ich will es mit einem einfachen Satz sagen. Wohin wir sehen, dahin geht es mit uns. Wohin wir sehen, dahin geht es mit uns. Ich nehme mal an, alle, die irgendwann einen Führerschein gemacht haben, haben da eine gewisse Erfahrung, dass sie gemerkt haben, der Fahrlehrer hat uns da sicher gewarnt, wohin ich schaue, dahin fahre ich automatisch. Gut, wenn dann jemand neben uns sitzt, der sagt, Achtung, du guckst die verkehrte Richtung und du fährst genau in die Richtung, in die du jetzt schaust. Wohin wir sehen, dahin geht es mit uns. Ich denke, das können wir auf andere Bereiche unseres Lebens übertragen. Vielleicht können wir das auch auf eine Gemeinde übertragen. Worauf wir sehen, dahin geht es mit uns. Es gibt in der Bibel wenigstens 2 Beispiele, die ich kurz erzählen möchte. Das eine ist, kennen wir sicher gut, ist das Beispiel von Frau Lot. Da heißt es in 1. Mose 19, aber seine Frau sah sich hinter ihm um und da wurde sie zur Salzsäule. Man kann fragen, warum hat sie das denn getan? Warum hat sie sich jetzt umgedreht, um noch mal zu sehen, was da abläuft in Sodom? War es Neugier? Oder war es Schadenfreude? Man sieht, was mit denen jetzt passiert. Wir wissen es nicht. Sie wurde jedenfalls darüber zur Salzsäule. Ich sage es einmal in unserer Sprache, Gottes Gericht ist nicht etwas, wo man sich umsieht, um noch eben mit dem Handy einen Schnappschuss zu machen davon. Sondern es ist etwas, wo wir dann vor Gott uns überlegen müssen, Herr, was ist hier? Und wo wir sagen müssen, jetzt ist nicht die Zeit, sich umzuschauen, was da alles abläuft, sondern jetzt ist es die Zeit, die angebotene Rettung zu ergreifen. Im Fall von Frau Lot nicht zurückschauen, was da in Sodom geschieht, sondern nach vorne zu schauen, wo Gott sie retten will. Es gibt eine Beschäftigung mit Fragen der Endzeit auch, die erinnert an Frau Lot, wo man aus einer vermeintlich sicheren Position her in der Bibel liest, wie schrecklich das alles wird in der Offenbarung und man denkt, naja, zum Glück, mich kann es ja nicht betreffen. Und Man wird darüber zur Salzsäule. Man wird starr, da ist nichts Lebendiges mehr. Ohne Glauben, fasziniert von den Dingen, die da in Zukunft kommen sollen. Gott bewahre uns vor dieser Art Endzeitbeschäftigung. Es gibt ein anderes Beispiel von David. Er sagt in Psalm 25, Vers 15, meine Augen sehen auf den Herrn, denn er wird meine Füße auf dem Netz ziehen. David war ja auch immer wieder auf der Flucht, auch vor Saul und so. Und eine der Tricks, die die Leute hatten, war, Netze zu stellen. Und David wusste, da gibt es also, Saul oder wer immer es war, konnten ihm ein Netz stellen. Und wenn er da reingriff, getreten ist, dann hatte das eine doppelte Gefahr. Das eine ist natürlich, dass er auf die Nase fällt, ist auch möglich. Die andere Gefahr ist, dass er sich beschäftigt, seine Füße aus dem Netz zu kriegen, und in der Zeit konnte der Feind über ihn kommen und konnte sagen, das ist meine Chance, jetzt habe ich dich. Und David hat gesagt, ich rette mich nicht in dieser Situation, indem ich mich mit dem Netz beschäftige, sondern indem ich wegschaue von dem Netz und schaue auf den Herrn, und der zieht meine Füße aus dem Netz heraus. Er sagt, ich sehe auf den Herrn, und indem ich auf den Herrn schaue, erlaube ich ihm, meine Füße aus dem Netz zu ziehen, mit meinen Problemen fertig zu werden. Es gibt einen Satz eines indianischen Christen aus Südamerika, der hat das einmal so ausgedrückt, wenn ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, dann schaue ich weg und schaue auf den Herrn. Und wenn er mir etwas sagt, was ich tun soll, dann tue ich das. Aber er hat gemerkt, das Erste ist, ich muss wegschauen von dem Problem auf den Herrn. Die Jünger sind mit Jesus auf dem Ölberg, wenige Tage bevor er ans Kreuz ging. Es ist die Stelle, in der heute, wer mal in Jerusalem war, in der heute die Kapelle Dominus Flevit, der Herr weinte, steht. Dort hat man sozusagen den besten Ausblick auf Jerusalem und den Tempel. Und die Jünger sind da auch und sie sind fasziniert. Sie sagen, schau nur, was für gewaltige, schöne, große Steine. Die Tempelsteine, die meisten, sind ja unterirdisch inzwischen. Aber ich bin einige Male dort gewesen und habe gesehen, wie die 10 Meter unter der Erdoberfläche, da sind die Fundamentsteine. Und man kann sie sehen und das sind gewaltige Steine. Ich weiß gar nicht, wie schwer sie sind. Ich habe es nicht herausgefunden, aber sie sind 9 oder 10 Meter lang, 1 Meter hoch oder 1,50 hoch und nochmal 1 Meter breit. Man kann sich vorstellen, das sind gewaltige Steine. Und Jesus selbst war ja ein Zimmermann, einer, der sich mit Bau beschäftigt hat. Und sie sagen, guck mal, Jesus, Das sind doch Steine. Das ist es doch. Und tatsächlich, Herodes, der diese Steine ja dort gemacht hat, um das Fundament des Tempels zu legen, der hat sozusagen keine Kosten gescheut. Das war ja teuer, diese prächtigen Steine, allein diese Steine rauszumeißeln. Überlegen wir mal, 9 Meter, das ist also sicherlich von hier bis zur Wand ungefähr. Und dann hier und so. Man fragt sich heute noch, wie haben Sie das eigentlich hingekriegt? Wie konnten Sie diese gewaltigen Steine bewegen und als Fundament legen? Und Sie können nur sagen, schau mal, Jesus, das ist es doch. Da siehst du, was wir Menschen für tolle Sachen machen können. Und der Tempel, das den Herodes gebaut hat, das war ja der, der zur Zeit Jesu stand, dieser Tempel war das prächtigste Bauwerk der damaligen Zeit. Es gab keinen Tempel, der so schön und so prächtig war wie dieser von Herodes. Er sagte, schau mal, das können Menschen mit ihrer Ingenieurkunst und alles, was sie so haben. Ja. Und dann sagt der Herr zu ihnen, das, was ihr hier seht, diese gewaltigen Steine, am Ende wird keiner auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Tatsächlich ist es so auch, dass ja von den Steinen des Tempels nichts übrig ist. Es sind nur die Fundamentsteine, ja, des Tempelplatzes. Also im Grunde das, worauf man dann später einmal den Tempel gebaut hat. Und er sagt, es wird keiner über dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und dann kommt eine lange Rede, die Zeit von dem damaligen Tempel bis zur Wiederkunft des Herrn umspannt. Von Kriegen und Revolutionen, von kommenden Katastrophen spricht der Herr, auch davon, dass seine Jünger damit rechnen, dass sie ausgegrenzt werden. Einfach weil sie ihn bekennen. Und es war auch später bei den Christenverfolgungen im Römischen Reich so, dass die Christen nicht wegen irgendwelcher Untaten verurteilt wurden, sondern wenn sie sich zu Jesus bekannten. Das genügte. Das war das Verbrechen, das man ihnen angekreidet hat. Ich weiß nicht, wie es uns geht. Ich lese ja auch diese Verse nicht so gerne. Sie schildern so schreckliche Sachen. Und an einer Stelle heißt es dann auch, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen und Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Und wir brauchen nicht viel Sinn, viel Fantasie, wenn wir nur sehen, wie im Moment Menschen Angst haben. Was kommt jetzt noch? Was passiert mit dieser Welt? Das heißt, sie verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Die Frage ist, wo stehen wir jetzt? Das haben sich die Nachfolger Jesu seit jenen Tagen immer wieder gefragt. Und es heißt ja, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter. wenn es anfängt zu geschehen und wir sehen wirklich, wie beides nebeneinander steht, da sehen die Jünger die gewaltigen Leistungen eines des Architekten Herodes, der wirklich einen Tempel gebaut hat, wie er schöner und größer nicht zu denken war. Und sie sehen zugleich, was der Herr sagt, es wird alles kaputt gehen. Und sie sehen einerseits die Erfindung, die Fähigkeit menschlicher Erfindung und Kunst, wenn sie den prächtigen Tempel sehen. Sie sehen einerseits, was Menschen alles können, so wie wir ja auch in unserer Zeit staunen, was Menschen können. Sie können zum Mond fliegen und was wir alles können, ja, sagen, das können Menschen alle. Und wir sind stolz darauf. Wir sind hin und her gerissen zwischen unseren Fähigkeiten, unseren Ingenieurkunsten und den drohenden Gefahren, weil wir sehen, mit all diesen Fähigkeiten sind auch Gefahren verbunden. Und nun sagt der Herr, wenn das anfängt zu geschehen, was macht ihr dann? Ihr seht sozusagen das Kommen. Ihr seht kommen, was, wovor ihr euch fürchtet. So wie heute Leute Angst haben und rechnen aus, wie lange wird es brauchen, wie ist es mit dem Klima und alles, wo Menschen Angst haben. Und da rechnet man und sagt, ja, in 10 Jahren, in 100 Jahren, dann. Und der Herr sagt, wenn das anfängt, dann schaut jetzt nicht darauf, wie das Thermometer steigt, sondern schaut auf und seht, dass eure Erlösung naht. Seht auf, sagt der Herr. Das heißt zunächst mal ja, seht nicht nach unten. Damit die Jünger sich nicht einfangen lassen von der allgemeinen Angst, die es damals auch gibt, so wie heute, sagt er, schaut da nicht hin, sondern seht auf. Lasst euch nicht im Bann ziehen von dem, wo die Welt das voll Angst drauf sieht. Die Ängste sind ganz bestimmt nicht unberechtigt. Wir können das ja ausrechnen, so wie geht es, wie heiß wird es noch mit unserer Welt werden und was wir haben. Aber es ist so, die Lösung kommt nicht aus der Beschäftigung mit den Problemen, sondern die Lösung kommt, indem wir wegschauen. Es ist so ähnlich, wie wenn wir an einen Knoten denken. Wenn wir uns mit dem Knoten beschäftigen, das haben wir schon alle mal gehabt, wenn wir unsere Schuhe angezogen haben, der Knoten wird härter, je mehr wir uns damit beschäftigen. Die Probleme werden härter und undurchdringlicher, wenn wir uns mit ihnen beschäftigen. Die Menschen, sagt der Herr, werden dabei ratlos. Ratlos. Da steht im Griechischen ein Wort, das kennen wir, glaube ich, als Fremdwort. Es heißt nämlich aporeo. Aporeo, haben wir schon mal gehört, ist ein relativ ungläubiges Wort, ist Aporie. Eine Aporie ist etwas, wofür es keine Lösung gibt. Ja? Aporie sagt, ja, da kann man nichts machen. Da kann man nur davor stehen und sagen, da ist nichts zu machen. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, umso härter wird der Knoten. Jesus sagt, das sind Situationen, dafür gibt es keine Lösung. Es ist eine Aporie. Erhebt eure Häupter, sagt er. Das wird wieder erinnert an das Wort des Indianerchristen. Wenn ich etwas sehe, was mir nicht gefällt, dann entscheide ich mich, ich sehe weg. Und ich sehe auf Jesus und warte, was er mir sagt. Das können wir auf alles übertragen. Das können wir auch auf Gemeindeprobleme übertragen. Lass uns doch auf Jesus schauen. Sag, Herr, wenn du weißt die Lösung und du kannst sagen, wann ich was tun soll. Seht auf, weil sich eure Erlösung naht. Man kann dieses Wort Erlösung ja aufteilen in zwei Hälften. Eine Erlösung. Eine Lösung, die er schafft. Und wenige Tage später geht er ja ans Kreuz, um diese Erlösung zu schaffen. Die Lösung von unseren Sünden, von denen wir sagen, wir werden damit nicht fertig. Je mehr wir uns beschäftigen, mit unseren Sünden fertig zu werden, umso schwieriger wird es, oder? Wenn wir uns mit unseren Sünden beschäftigen, um sie zu besiegen, machen wir sie stark. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Das heißt, er merkt etwas, je mehr ich versuche, selber fertig zu werden mit meinen Problemen, umso stärker mache ich meine Probleme. Und am Kreuz hat Jesus uns losgemacht. Und er sagt, nun schaut auf diese Erlösung. Auch mit Dingen in eurem Leben, mit denen ihr nicht fertig werdet, schaut darauf, schaut auf das, was ich am Kreuz getan habe und überlasst sie mir. Versucht nicht mit eigener Kraft da fertig zu werden. Wenn wir über dem, was wir erleben, auf ihn schauen, dann hat es eine doppelte Wirkung. Das erste, wir werden gelöst von der allgemeinen Panik. Ich denke auch Christen, wenn die alle Welt ratlos wird, wir wissen, unser Erlöser kommt und wir schauen auf ihn. Keine Ahnung, wie er damit fertig wird, aber ich weiß, er wird damit fertig, weil er am Kreuz damit fertig geworden ist. Und er sagt, das könnt ihr wissen, dass ich am Kreuz für euch die Lösung habe, auch für alle Dinge in eurem Leben, mit denen ihr nicht fertig werdet. Schaut auf mich. Lasst nicht den Kopf hängen, sondern erhebt euer Haupt. Der mittelalterliche Mystiker Meister Eckhart hat es einmal so ausgedrückt. Christen als Menschen der Hoffnung sollen ein aufgehobenes Gemüt haben und kein herunterhangendes. Er hat das so mittelalterlich ausgedrückt. Christen sollen ein aufgehobenes Gemüt haben, weil sie auf ihn schauen und nicht ein herunterhängendes, das immer noch was Schlechtes erwartet. Und da ist etwas, das kann er tun, wenn wir auf ihn schauen. In Lukas 13 steht eine Geschichte, die kennen wir alle. Da heißt es, und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre lang einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Und er spricht zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Das ist etwas, was der Herr tun will. Was er auch für uns tun will, dass er sagt, schau, lass mich dich aufheben. Auch mit den Problemen, mit denen du nicht fertig wirst. Lass mich aufheben. Lass uns doch auch mal so denken, auch wenn wir an uns als Gemeinde denken. Da ist Jesus, der will uns aufheben und sagen, schau, das will ich machen. Er will uns als Gemeinde aufrichten. Wir können das nicht von alleine, aber wir können ihn anschauen. Und wir können erleben, wie er uns erhebt, als Einzelne oder als Gemeinde. Und dann sind wir unterwegs und wir schauen auf ihn. Wenn ich an die Endzeit denke, dann habe ich immer wieder das Bild vor mir, wie wir als Familie vor vielen Jahren nach Österreich in Urlaub gefahren sind. Und ich weiß noch, die Kinder, die saßen dann hinten im Auto und sagten, wann kommen denn nun die großen Berge? So wie wir auch sagen, wann kommt das denn nun? Und ja, dann waren vielleicht etwas, da sagt, ja, schau mal, da ist es. Es ist schon ein bisschen höher. Aber es ist so, auch wenn wir ins Gebirge fahren, da sind einerseits die großen Berge, aber dann sind sie auch plötzlich wieder weg. Ganz klar, ne? Und dann wartet man wieder. Zwischendurch sind andere Berge dazwischen. Und so ist es auch, wenn wir an die Wiederkunft des Herrn denken. Wir sehen, einerseits denken wir, ja, es sieht so aus, als ob das bald da ist. Aber wir können es nicht sagen. Wir können nur sagen, wir schauen auf ihn und freuen uns über jedes Zeichen, dass er kommt. Und er sagt uns, schaut weg über die Hügel dieser Zeit auf das große Gebirge, das kommt. Auf die steilen Höhen, die jetzt in der Sonne leuchten. So hat das auch die Jünger in der Urgemeinde gesehen. In der ältesten Gemeindeordnung, die wir kennen, es ist die sogenannte Apostellehre, so heißt sie. Da steht, sie ist ungefähr Ende des ersten Jahrhunderts aufgeschrieben worden. Und da ist ein Ablauf eines Abendmahlsgottesdienstes geschildert, so wie wir den heute ja auch haben. Und da steht dann, dass am Ende des Abendmahls die Gemeinde mit einem Gebetsruf endete, Maranatha. Was heißt das Maranatha? Maran heißt Herr und Atha, der Herr kommt. Das heißt, beim Abendmahl haben sie gesagt, unser Herr kommt und wir feiern schon jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, in der Erwartung, der Herr kommt. Wir wissen nicht, wie lang und wie das weit sein wird, aber wir sehen, er hat am Kreuz die Erlösung für all unsere Probleme geschaffen. Und darum schauen wir auf ihn und sagen, keine Ahnung, Herr, wie du das machst, wie du das hinkriegst. Aber wir wissen, du hast am Kreuz schon alles getan, dass diese Erlösung perfekt wird. Und wenn wir heute so das Abendmahl miteinander feiern, dann lasst uns das mit einem heimlichen Maranatha feiern. Unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Wir wissen noch nicht, wie er die Probleme dieser Welt löst. Aber wir wissen, er hat sie bereits erlöst, gelöst. Und wir warten auf ihn. Ja, so lasst uns miteinander das Abendmahl feiern. In der Gewissheit, unser Herr kommt. Egal, wie die Probleme sein würden, wie heiß es denn ist oder wie kalt, wie die Gemeinden bis dahin sein werden oder nicht sein werden, der Herr hat gesagt, dass er kommt und dass er die Lösung, ja die Erlösung ist. Amen.